Dann kam kurzzeitig sogar die Idee auf, eine Art DAAD der DDR zu gründen, um zu erhalten den akademischen Austausch.
Dass es keinen DAAD auf DDR-Seite gibt, das war mir sehr wichtig. Warum? Da gab es noch keine Wiedervereinigung. Weil wenn das Ding einmal bestanden hätte, kriegen sie das nicht mehr los. Ja, die hätten da weitergemacht, auf ihre Art.
Die DDR und wir im DAAD. Eine Zeitzeugenbefragung. Folge 5, der doppelte DAAD.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Die DDR und wir im DAAD. Ich bin Alexander Riedi und habe ins Studio eingeladen
Laura Kutzei.
Hallo Laura, schön, dass du dabei bist. Du hast das Skript auch für diese Episode erarbeitet, dich intensiv mit dem Thema beschäftigt und ich habe mir hier eben mal eine Tasse gegriffen für meinen Tee. Darauf steht, einer muss den Job ja machen. Ja, Institutionen beschäftigen sich nur widerwillig und selten mit ihrer eigenen Geschichte. Man ist ja so in der Gegenwart beschäftigt und schaut vielleicht auf die Zukunft, schreibt an Strategiepapieren, aber selten schaut man zurück und überlegt und recherchiert, ja, was haben wir eigentlich in der Vergangenheit so getan. Aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums des DADs war dieser Moment aber jetzt gekommen und ich habe den Job gerne gemacht und du bist dazu gekommen und hast uns geholfen. Ja, und für dich ist es ja auch tatsächlich eine Art Job, denn du bist Historikerin, du studierst dann im Masterstudiengang an der Universität Jena im Moment und bist als Praktikantin in den DAD gekommen und hast dich hier auch mit der Geschichte des DADs beschäftigt. Heute wollen wir schauen auf gescheiterte Alternativen. Also wenn man sich schon wenig beschäftigt mit der eigenen Institution, ja dann noch weniger mit dem, was nicht geworden ist. Und ich glaube, das ist in der Geschichte, jedenfalls in der Herrschaftsgeschichte und in der politischen Geschichte ja doch oft so, dass man sieht, ja, wer sich da durchgesetzt hat, aber auf dem Weg dahin gab es Nebenwege und andere Optionen, die seltener in den Blick kommen. Wir wollen aber in dieser Episode darauf schauen, welche Ideen es gegeben hat, vielleicht auch welche Versuche, etwas anderes zu begründen, als den Weg zu gehen, dass man ja quasi im DAAD aufgeht. Wir befinden uns in einer Zeit quasi zwischen dem Mauerfall und der Wiedervereinigung, also einer sehr kurzen Periode, vielleicht eine Art Zwischenzeit kann man das nennen, also die DDR existiert noch, der Zusammenschluss der beiden deutschen Staaten ist noch nicht vollzogen, vielleicht auch noch gar nicht im Blick und in diesen wenigen Monaten schien eine Zeit lang also alles möglich oder vieles möglich. Was hat sich dann aber durchgesetzt und was hat sich nicht durchgesetzt? Das schauen wir uns heute genauer an. Und Laura, wie hast du dieses Skript komponiert? Ja, was ist unsere Vorgehensweise und was ist das Ziel dieser Folge? Was wollen wir erreichen?
Diese Folge ist ja quasi die Gegenperspektive auf die Verhandlungsfolge, in der der DAAD mit der DDR verhandelt und die Übernahme der ausländischen StipendiatInnen übernimmt und dann diese Stipendien auch bis zum Ende betreut. Mhm. Und in dieser Folge soll es darum gehen, dass wir so ein bisschen die Leerstelle füllen wollen. Ich glaube, wir können sie nicht komplett füllen, aber wir versuchen es auf jeden Fall. Wir werden in dieser Episode über den Arbeitsalltag der Leute reden, die damals in den DDR-Bildungsministerien gearbeitet haben. Und wir werden aufzeigen, wie sie die Verhandlungen wahrgenommen haben. Wir werden mit ihnen zusammen erzählen, wie sie sich gefühlt haben. Und wir werden auch erzählen, was sie sich damals überlegt haben, um die Programme, die sie aufgebaut haben, über Jahre. Wir werden erzählen, wie sie versucht haben, diese Programme zu retten. Und wir müssen aber auch an der Stelle sagen, dass alle die Leute, die hier zu Wort kommen, später auch in der Arbeitsstelle Berlin-Mitte gearbeitet haben und dann auch hinterher im DAD gearbeitet haben. Wir zeigen also eine ganz besondere Perspektive auf und können nicht die Bandbreite der Perspektiven zeigen, die es gibt, wenn man an die Wendezeit denkt. Deswegen gibt es hier nur so einen ganz besonderen Blick und wir können nicht das ganze Ausmaß zeigen von dem, was die Leute in der DDR damals gefühlt haben. Genau, also es ist ein kleiner Ausschnitt aus einem sehr, sehr großen Feld.
Ja, finde ich wichtig, dass du die Einschränkungen machst und deutlich machst, welchen Ausschnitt wir hier betrachten. Und es ist ja nicht so, dass wir uns nicht für andere Stimmen interessiert hätten. Genau. Auch für Menschen, die vielleicht nicht zum DAD in diese Arbeitsstelle gekommen sind oder die auch in der Arbeitsstelle Mitte selbst waren, aber vielleicht auch Vorbehalte hatten oder andere Ideen, die gab es auch. Wir werden von ihnen hören, aber es wird über sie gesprochen und obwohl ich es versucht habe, es ist mir nicht gelungen, bestimmte Personen zu kontaktieren oder zum Interview zu bewegen. Trotzdem werden wir das versuchen auszuleuchten und so 360 Grad mäßig zu betrachten. Zunächst einmal beginnen wir mit den Stipendiaten, um die es ja am Ende geht. Wie haben die die Zeit nach dem Mauerfall bis zur Wahl der Volkskammer erlebt?
2 Jahre lang war ich dann, oder 3 Jahre, war ich Vorsitzender des Internationalen Ständekomitees der Universität. Also ich wusste, musste dann Sachen organisieren für unsere Studenten und so weiter und so fort. Und da habe ich dann natürlich viel mehr mitbekommen als manch eine. Und dann hieß dann am Anfang immer, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Und das hat mir, aber meine Kommilitonen auch Angst gehabt, weil die sagen, wir sind das Volk. Ich sage, wenn ihr das Volk seid, und was ist denn mit uns, die nicht DDR-Bürger sind? Das war diese Angst. Wenn ich in Studentenwohnheim angekommen bin, dann haben die Studenten mich dann gefragt. Na, sag mal, du bist doch internationaler Student und so Vorsitzender. Was passiert mit uns? Wie geht es weiter? An der Uni, die Dozenten, die können auch nicht viel sagen. So, und dann waren wir alle sehr, sehr unsicher. So, bis dann die Sprache sich geändert hat bei den Demonstrationen, hieß nicht mehr, wir sind das Volk, sondern wir sind ein Volk. Habe dann gesagt, okay, ein Volk heißt, alle gehören zusammen. Wenn Sie mal ein Volk meinen, die meinen auch die da drüben, also die Westdeutschen. Habe gesagt, bei denen sind so viele Ausländer, wenn sie das Volk sind, die Ausländer dort sind auch das Volk, dann sind wir auch das Volk. So haben wir uns einfach befriedigt mit der Situation, mit dem wir sind ein Volk.
Das war die Stimme von Dr. Karamba Diaby, Mitglied des Deutschen Bundestages. Wer schon ein paar Folgen gehört hat, kennt ihn schon. Er ist uns in vielen Zusammenhängen begegnet und er bringt das hier sehr griffig und sehr schön auf den Punkt, wie die ausländischen Studierenden in Ostdeutschland diese Wendezeit wahrgenommen haben. Wir schwenken jetzt mal über zu den Mitarbeitern des Bildungsministeriums in Ost-Berlin, die ja zuständig waren für die Betreuung der Stipendiaten oder genauer für die Finanzierung dieser Stipendiaten. Die Betreuung wurde ja vor Ort von den Hochschulen wahrgenommen. Wie haben Ministeriale dort in Ost-Berlin in der Wendezeit die Dinge erlebt?
Und das Geld reichte einfach nicht. Also das habe ich mit wachem Auge damals wahrgenommen, dass wir hochverschuldet waren und dass eben die Wünsche der ganzen Universitäten eben nicht mehr erfüllt werden konnten. Ich bin auch an viele Universitäten gefahren als Dienstreisender und habe die Klagen der einzelnen Universitäten gehört. Undichte Dächer, Geld war dafür nicht da, die Deutsche Bücherei in Leipzig, in Weimar. Es hat mich alles sehr erschrocken gemacht. Die Universitäten haben die Wiesen erwirtschaftet und sie aber kaum was davon abbekommen. Das war natürlich für die Universitäten auch sehr bedrückend, weil sie die gerne für sich eingesetzt hätten für neue Geräte oder eben auch wichtige Sachen. Das ging so nicht. Also wie gesagt, der Kuchen ging nicht mehr auf. Da kamen von den Hochschulen zwar Berichte, was an den Universitäten los war, aber sie wurden natürlich geschönt, Ja, und je höher das ging, und wenn dann eben wir mal vielleicht auch im Ministerium den Minister, den damaligen Minister Hoch- und Fachschulwesen, dazu gebracht haben, mal aufzustehen und zu sagen, ein bisschen Opposition zu machen, dann hatte er natürlich Mundverbot. Also das macht er nie wieder.
War das der Professor Böhme?
Ja, macht er nie wieder.
Was war denn das für ein Typ?
Er war ein großer, bulliger Mann, ja. Und tja, meine, ich habe ja nähere Berührung nicht gehabt. Aber mit auf dem Weg ist natürlich, wenn er rübergegangen ist zum ZK, das war ja gleich um der Ecke, ne, zur ZK-Sitzung, haben wir natürlich versucht, die Probleme der Hochschulen, die ja schon sehr getönt, dreifach gefiltert angekommen sind, trotzdem zu schildern.
Wir haben auch viel diskutiert. Dadurch, dass wir ja nun alle, die in unserem Bereich gearbeitet hatten, waren mehr oder weniger Studenten, die mal im Ausland waren. Also die Mitarbeiter, die kamen, waren alle im Ausland. Wolfgang Trenn hatte in Moskau studiert. Ich kam aus Prag. Und also eigentlich waren alle, die dort gearbeitet haben, hatten im Ausland studiert. Hatten also ein sehr, haben natürlich auch was in den Ländern verfolgt. Und wir haben auch diskutiert. Wir haben es auch mal, das ganze Ministerium hat sich aufgeregt. Aber wir haben unseren Minister mal nach einem, kurz vor dem letzten ZK-Plenums gesagt, also jetzt komm mal her, erklär uns mal, was da los ist. Hat er auch gemacht. Es war nicht diese Distanzminister zu uns.
Minister Böhme?
Böhme war das, ja. Mhm. Da, also das war, und ja, wir hatten gehofft, dass die Änderungen von innen kommen können in der DDR.
Ja, wir haben jetzt zwei unterschiedliche Perspektiven aus dem Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen gehört. Frau Klim, die war für die EDV in der Finanzabteilung zuständig und hat natürlich diese wirtschaftliche Dimension wahrgenommen und gemerkt, okay, es kann so nicht genau weitergehen. Und Frau Katschmann, die im internationalen Bereich gearbeitet hat und Referentin für die Länder Rumänien, Bulgarien, die Tschechoslowakei und auch für Nordkorea war, hat das auf einer anderen Ebene gesehen. Und da sieht man auch noch mal, wie sie gesagt hat, auch die anderen Kollegen von ihr, die kamen ja auch alle aus dem Kontext, dass sie ja auch mal ein Auslandssemester gemacht haben, was ja auch noch mal aufzeigt, wie lang diese Tradition auch ist, die die DDR so im akademischen Austausch hatte. Und relativ schnell war auch klar, dass es Probleme geben wird und dass man sich auch sehr Sorgen gemacht hat, wie es jetzt weitergehen soll. Und dass es da Frau Katschmann auch gerade wirklich um die Menschen ging, die hinter diesen Stipendien stehen. Aber gleichzeitig wird auch deutlich, dass alle irgendwie in der Schwebe standen. Oder wie siehst du das?
Ja, also man merkt die Unruhe, die auftaucht, weil der Rahmen, ja, der politische Rahmen wegbricht. Aber jetzt, wo du nochmal betont hast, welche internationalen Erfahrungen, also biografisch auch diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten, fällt mir auf, das ist im DAD ja genauso. Ja, und auch die Gesprächspartner auf der Westseite sind halt auch Leute mit internationaler Erfahrung. Und vielleicht erklärt sich da auch ein bisschen der gemeinsame Nenner oder der gemeinsame Boden, auf dem dann so ein Interessensausgleich oder eine Diskussion stattgefunden hat. Und in der vorangegangenen Episode haben wir ja gehört, wie viel gegenseitige Wertschätzung trotz unterschiedlicher Positionen und Perspektiven da war. Und vielleicht ist es ja so ein bisschen auch eine Allianz der Internationalisten, die wir hier sehen und die erklärt, warum wir so viel Kontinuität haben in einer Zeit, die im Umbruch ist. Ja, jetzt gehen wir nochmal zurück in die Ende 89 und ich glaube, du hast noch andere O-Töne für uns mitgebracht.
Ja, genau. Also wie gesagt, es herrscht großer Umbruch, aber auch ein bisschen Chaos und deswegen wollten wir auch nochmal hören, wie andere Leute, die in den Ministerien gearbeitet haben, diesen Umbruch wahrgenommen haben. Und dazu hören wir Herr Stahl, der damals im Ministerium für Volksbildung gearbeitet hat. Und der erzählt uns jetzt, wie die Zeit unmittelbar nach dem Mauerfall für ihn gewesen ist.
Die ersten zwei, die ich dort eingesetzt habe, davon habe ich in meiner Arbeit eigentlich zunächst erstmal nichts gemerkt, dass da jetzt eine andere, ein anderer Minister da war. Die hatten offensichtlich auch keine Zeit, sich um, sagen wir mal, solche Nebengeschichten zu kümmern. Das war dann erst für mich relevant ab 1.1.90, als dieses Ministerium für Bildung und Wissenschaft der DDR gegründet wurde und dabei Mitarbeiter aus dem Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen, Ministerium für Volksbildung und Staatssekretariat für Berufsbildung zusammengelegt wurden. Gegenüber vom Schloss, auf der anderen Seite des Kanals, da stand das genau. Da war das Auswärtige Amt der DDR drin, eine Hälfte, und das andere war das MHF, also Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen.
Ja, also die Ministerien organisieren sich neu in Ost-Berlin und ist vielleicht auch mal wichtig zu sagen, dass es natürlich auch Spannungen gab innerhalb der DDR und innerhalb dieser Ministerien. Aus unserer Distanz sieht man vielleicht auch ja nicht die feinen Risse und die Widersprüche, die es natürlich im Regierungsapparat der DDR auch gab. Das war sicherlich kein einheitlicher Block, sondern da gab es auch verschiedene Strömungen und Konkurrenzen. Und eine kleine Anekdote dazu erzählt uns der Kai Edzold.
Es gab immer so eine gewisse Konkurrenz zwischen Volksbildung und Hochschulbildung. Mhm. Und wenn also Delegationen kamen, ja, also bei der Vukaracic-Konferenz, wer empfängt zuerst die Margot Honecker oder Böhme, unser Minister? Und wir waren daran interessiert, dass wir zuerst die wollten, nicht? Weil wir wollten ja was da von denen. Also das war manchmal nicht so einfach.
Mhm. Und die Berufsbildung?
Die war dann im Nach... Also es war immer zwischen den beiden, entweder der Minister oder der Minister.
Also wir dürfen davon ausgehen, dass es auch innerhalb der DDR und der DDR-Ministerien verschiedene Strömungen und Kräfte gab und auch Konflikte. Und in einen konkreten Fall schauen wir jetzt mal hinein. Hier sind wir im Bereich der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, wie wir in Westdeutschland sagen würden. Also es geht um das DDR-Lektorenprogramm. Etwa 220 Positionen gab es im Ausland für Germanistinnen und Germanisten, die an Hochschulen oder auch an Schulen unterrichtet haben. Also das war so das kulturelle Aushängeschild der DDR. Verwaltet und gesteuert wurde dieses Lektorenprogramm vom MHF aus. Und schon in den 80er Jahren gab es den Versuch des DDR-Außenministeriums, Zugriff zu bekommen auf dieses Lektorenprogramm und auch die Zuständigkeit an sich zu ziehen. Und ich glaube, das erklärt sich aus dem Kontext der politischen Verhältnisse in Polen, wo ja Anfang der 80er Jahre die Solidarność-Bewegung aufkam und ein Reformprozess in Gang gebracht worden ist. Das war prekär und gefährlich aus Sicht der DDR-Regierung. Und jetzt hören wir Gottfried Gügold, der selbst Lektor in Warschau gewesen war, bevor er dann in das Ministerium nach Ost-Berlin berufen wurde und da eben zuständig war für das Lektorenprogramm. Und in diese inneren DDR-Widersprüche führt er uns jetzt ein.
Es gab ein Kulturzentrum der DDR, schon damals in Warschau.
Ja, ja, das befand sich, das Kultur- und Informationszentrum der DDR befand sich in der Hand, dienstrechtlich, der Liga für Völkerfreundschaft in der DDR. Nicht dem Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen. Mhm. Wir 6, 7, 8 Lektoren unter dem Dach dieses Kulturzentrums waren aber dienstrechtlich unterstellt dem Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen. Da gab es Reibereien zwischen beiden Institutionen. Denn hausrechtlich waren wir natürlich dem Kulturzentrum unterstellt. Wenn ich eine Zigarette im Keller rauchen wollte, konnte der Direktor natürlich sagen, hier ist Rauchverbot. Wenn er mir vorschreiben wollte in meiner Arbeit, was ich zu tun und was ich zu lassen hatte, konnte ich sagen, ich bin unterstellt dem Ministerium für Hohen Fachschulwesen in Berlin. Es gab zum Teil politisch schwierige Situationen. Ich hatte selbst in meiner Lektorenzeit Dinge erlebt mit dem Ministerium oder mit anderen Stellen der DDR, vor allem der Botschaft und dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR in Berlin.
Ja, und diese Situation aus den 80er Jahren ist wohl als Vorgeschichte zu verstehen, was dann im Januar 1990 passierte, dass es nämlich die Initiative gab, einen Verein für den akademischen Austausch mit dem Ausland zu gründen, ein bisschen nach dem Modell von DAD und Goethe-Institut. Und der Impuls kam aus der Arbeitsgruppe Deutsch als Fremdsprache. Und jetzt wird es ganz schön speziell, man braucht einiges Kontextwissen, um das einordnen zu können. Und deshalb haben wir Herrn Gügold nach dem Interview auch noch dazu befragt und er hat uns eine E-Mail dazu geschickt. Ja, und ich zitiere jetzt mal aus dieser E-Mail. Herr Gügold schrieb erklärend, die Initiative Anfang 1990, einen Verein für den akademischen Austausch mit dem Ausland in der DDR nach dem Vorbild des DADs zu gründen, ging vom MHF aus. Und zwar seitens der Arbeitsgruppe Deutsch als Fremdsprache, die ich von 1985 bis 1990 leitete und die für die Arbeit mit der deutschen Sprache, Literatur und Landeskunde der DDR im Ausland zuständig war. Grund für die Initiative war den immer stärker werdenden Bestrebungen des Ministeriums für Außenangelegenheiten der DDR entgegenzuwirken. Derartige Bestrebungen gab es bereits Anfang der 80er Jahre, konkret seitens der DDR-Botschaft in Warschau. Die Arbeit von 27 DDR-Lektoren an den polnischen Universitäten und am DDR-Deutschlektorat, da gab es so ein Kulturzentrum der DDR in Warschau, dienstrechtlich der Botschaft zu unterstellen und damit stärker an das Ministerium zu binden. Herr Gügold sagt, diese Bestrebungen waren politisch motiviert. Die Idee der Vereinsgründung Anfang 90 entstand in der Absicht, die Sprach- und Kulturarbeit der DDR im Ausland politisch unabhängig auszurichten und nach dem Vorbild von DAD und Goethe-Institut zu etablieren. Tja, wenn man das so betrachtet und bewertet, denke ich, haben wir es hier ja von einem quasi einem Machtkampf oder einem Kompetenzgerangel innerhalb der DDR zu tun. Das richtet sich also noch nicht quasi gegen die Bundesrepublik oder das ist kein Projekt, das jetzt für die Wiedervereinigung gedacht war. Also ich würde das so einschätzen, dass wir hier einen Kompetenzkonflikt oder ja einen kleineren Machtkampf innerhalb von DDR-Ministerien sehen und nicht eine Bewegung, die sich jetzt schon auf die Bundesrepublik oder auf die Wiedervereinigung richtet. Würdest du das auch so bewerten?
Ja, das sehe ich auch so. Also dass es wirklich um DDR-interne Sachen geht und das auch gar nicht an die BRD in dem Moment gedacht wird, während diese Sache läuft. Es geht darum, die Programme im MHF zu erhalten und beziehungsweise im dann zusammengelegten Ministerium für Bildung und Wissenschaft. Und vor allem ehemalige Mitarbeiter aus dem MHF haben sich mit diesem Thema vertraut gemacht, haben überlegt, was können wir dagegen tun? Wir wollen nicht vom Amt für Auswärtige Angelegenheiten vereinnahmt werden.
Ja, und für diese Interpretation hast du auch noch eine weitere Quelle gefunden. Und das ist Rüdiger Stahl.
Ja.
Also Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen. Das heißt, in diesem Ministerium, was übrigens von der Aufgabenstellung am besten zum DAD passte.
Ja.
Eigentlich gleiche Aufgaben hatte, Deutschlektoren, Austausch von Professoren und Dozenten, sowohl in die osteuropäischen befreundeten Staaten als auch, was ich mit Erstaunen festgestellt habe, nachdem ich da so beteiligt war, Niederlande, Projekte in anderen westlichen Universitäten.
Ja, wie Herr Stahl gesagt hat, am ehesten lässt sich die Arbeit des MHFs, also des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen, mit der Arbeit des DADs spiegeln. Und ja, wir wollen auch weiterhin erfahren, was genau dann unternommen wurde und welche Gedanken sich diese Personen gemacht haben. Und dafür verfolgen wir einfach den Faden mit Herrn Gügold weiter. Und Herr Gügold hat damals tatsächlich dann Kontakt mit dem Goethe-Institut in München aufgenommen, weil er durch seine Arbeit als Leiter der Arbeitsgruppe für Deutsch als Fremdsprache schon eher Kontakt mit dem Goethe-Institut hatte. Die sind sich schon häufiger begegnet, die Arbeit hat sich mehr überschnitten und deswegen hat er Kontakt mit dem Goethe-Institut aufgenommen. Und ja, wir hören einfach mal rein, wie das gelaufen ist.
Das hat vielleicht damit zu tun, dass man mit dem Goethe-Institut auch draußen schon in den letzten Jahren eher in Kontakt, also in Berührung gekommen war. Man kannte sich nicht. Ich kannte Herrn Hanenschweger nicht. Wir hatten uns angemeldet, weiß ich gar nicht mehr wie, über Telex oder telefonisch. Und die haben natürlich gesagt, kommen Sie mal. Und ja, und dann ist das einfach so zustande gekommen. Wir haben uns als Fremde getroffen und gesehen. Er hatte viele Fragen, die wir alle zu beantworten versucht haben, aber er hatte keine Vorstellung, wie es weitergeht und wir auch nicht. Wir hatten vielleicht nur den Anker auszuwerfen versucht, um zu hören, gibt es denn Ansatzpunkte für eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit morgen, übermorgen. Dazu war die Zeit nicht reif, weil es Januar war. Das war ziemlich Anfang Januar 1990, als diese Begegnung in München stattfand. Er hat sich angehört, wollte hören, was die DDR auf diesem Gebiet macht, also gespiegelt zum Goethe-Institut. Teilweise war er ja darüber informiert. Ob es Ansatzpunkte gibt, das war unsere Intention, an der einen oder anderen Flanke im Ausland etwas zusammenzumachen, um nicht allein auf weiter Flur zu stehen. Das sollte das Signal sein. Aber dazu konnte er natürlich überhaupt nichts sagen. Sodass dann weitere 2 Monate ins Land ging, Februar, März, bis zur letzten Volkskammersitzung, wo wir eigentlich nur am Schreibtisch saßen und Papiere produzierten. Wollen wir uns andocken an das Herder-Institut, als quasi den Leuchtturm, als Pendant zum Goethe-Institut, unter dessen Dach etwas machen. Oder hier in Berlin. Oder dann kam kurzzeitig sogar die Idee auf, eine Art DAAD der DDR zu gründen, um zu erhalten den akademischen Austausch. Wir hatten bestimmt Einzelheiten aufgeschrieben, also wirklich detaillierte Vorstellungen, was könnte man machen. Wir hatten von Vereinsgründungen wenig bis keine Ahnung. Insofern, vieles, was da geschrieben stand, war aus Büchern abgeschrieben, wie gründet man einen Verein. Und wenn man das abgeschrieben hat, dann konnte das nur aus Westbüchern stammen. Denn Vereinsgründungen in der DDR hat es auch gegeben, Hasenzüchtervereine und so weiter. Aber die waren vielleicht nicht unbedingt tauglich, einen DDR-DAD zu gründen. Deshalb ist es doch so gewesen, dass das Eintagsfliegen gewesen sind. Diese Idee hielt sich einige Wochen, glaube ich, bis man merkte, wir kommen da nicht weiter.
Ja, diese Art von Ideen fanden ihr Ende mit der freien Volkskammerwahl im März. Als dann aber in Sicht kam, dass es zu einer Wiedervereinigung kommen würde und damit ja auch zu einer Abwicklung der Ministerien, gab es eine neue Bewegung, eine neue oder eine andere Bewegung, die sich speist aus dem Interesse, möglichst viel von der eigenen Arbeit, von den eigenen Projekten zu erhalten, rüber zu retten in das neue Deutschland. Und man kann sich vorstellen, wie engagiert die Menschen, die diese Programme begonnen haben und begründet haben und selber internationale Erfahrung hatten, wie wichtig ihnen war, das jetzt nicht aufzugeben, sondern dem zum Weiterleben zu verhelfen. Und ein Unton dazu kommt von Kai Etzold.
Wir hatten auch die Idee, dass wir bestimmte Programme der DDR retten. Nicht? Also, dass man so, ich erinnere mich noch, meine letzte Dienstreise ging nach Nicaragua und Mexiko. Und wir wollten eigentlich mit Mexiko das Kulturabkommen verlängern. Aber die Mexikaner haben schon die Einheit gesehen und hatten gar keine Lust mehr, uns zu empfangen. Nicht? Und wir hatten noch die Idee, wir könnten da das verlängern, um dann das zu vereinheitlichen.
Aber das, ich will das Gegenmodell gerne nochmal herausarbeiten, also die Idee von Manfred Rey. Das ist ja,
ja.
Es ist ja interessant zu gehen, welche Möglichkeiten man sich ausdenken konnte und was dann gekommen ist. Und die Idee, seine Idee wäre gewesen, also ein Pendant zum DAB.
Das war die zweite Idee. Die erste Idee war ein Büro für internationale Arbeit. Ja, also so wie das hier, das IB, ne? Also so im BM, weil das gab es ja im BMBF und die Ministerien sollten ja zusammengelegt werden.
Ja.
So, und als wir dann, haben wir immer mitgekriegt, irgendwie, dass das alles immer rausgegeben wird, dass die Gelder an andere verteilt werden.
Ja, ne? An Mittlerorganisationen.
An Mittlerorganisationen.
Ja.
Und dann haben wir den DAD gesehen, sozusagen.
Ja.
Aber das gab es erst im Nachgang. Also ich habe, ehrlich gesagt, ich habe das damals auch nicht so, also der Manfred Rey hat sich sehr intensiv damit beschäftigt. Ja? Mhm. Das war die Idee dahinter, dass man so auf Augenhöhe sich dann zusammensetzt. Parallel sind ja dann, also als die Volkskammerwahlen waren, da war das gegessen. Ja, da ging der Zug Richtung Einheit.
Ja, wie wir gehört haben, gab es sehr viele unterschiedliche Ideen, wie man das Ganze weiterführen könnte. Es wurde auch über unterschiedliche Formate der Institutionen nachgedacht, sage ich jetzt mal. Und es wurde sich sehr bemüht, das Ganze zu erhalten und weiterzuführen. Und wie Herr Gügold auch schon gesagt hat, sagt auch Herr Etzold, ja, die Volkskammerwahl war eigentlich so der Endpunkt dieser Überlegungen, der große Wendepunkt für alle die DDR-BürgerInnen, weil ja klar war, der Zug geht jetzt Richtung deutsche Einheit. Lothar de Maizière mit der Allianz für Deutschland hat ja damals auch schon damit geworben. Dementsprechend bahnte sich die deutsche Einheit auch schon an und somit gab es dann einfach auch einen neuen Spielraum, der natürlich diese Ideen irgendwo gestoppt hat, aber auch andere Türen geöffnet hat, sage ich jetzt mal.
Ja, und so richtig klar, dass es in Richtung deutsche Einheit gehen würde, war es spätestens am 5. Mai 1990. Und hier berichtet Herr Trenn, wie er davon erfuhr, dass am Einigungsvertrag gearbeitet wird.
Am 5. Mai ein Brief von Krause, den Günter Krause, der den Auftrag hatte, die deutsche Einheit. Ein Brief an alle Ministerien, ich bin beauftragt, mit Schäuble zusammen die deutsche Einheit zu bewerkstelligen. Bitte zählen Sie mir innerhalb von 4 Tagen auf, welche internationalen Verträge bei Ihnen davon betroffen sein können. Nun haben wir die ganze Nacht gearbeitet, nächtelang. Ich meine, man wollte sich empfehlen. Der neue Minister war ja Professor Mayer nach der Wahl am 18. März, der ja auch sofort in die Richtung Deutsche Einheit gedacht hat, wobei das überhaupt nicht üblich war, darüber groß zu reden, sondern es gab ja noch keine Währungsunion, sondern es war alles noch in vielen Kreisen 3-4 Jahre DDR.
Ja, wie wir gehört haben, war die Überraschung groß für die Leute. Vielen Leuten war doch nicht bewusst, dass es so schnell ging. Ich weiß weiß nicht, wie hast du das damals zum Beispiel wahrgenommen?
Damals 89, 90?
Ja.
Ja, 89, 90 war ich tatsächlich in Ägypten. Da war ich in meinem Auslandsjahr in Kairo. Aber interessant, dass du fragst, das bringt mich nochmal dazu zu sagen, wie eigentlich die Kommunikations- und die Informationssituation war. Es gab kein Internet, man konnte kaum telefonieren. Das ägyptische Fernsehen hat vielleicht über den Mauerfall berichtet, aber sonst natürlich war das ganz weit weg erstmal, jetzt für ein arabisches Land, was da vor sich ging. Also meine Informationen habe ich aus dem Radio, aus meinem Weltempfänger bezogen und habe da die Deutsche Welle gehört, aber viel lieber noch die BBC, die ja wirklich tollen Journalismus betreibt und immer auch ja, die verschiedenen Perspektiven sprechen lässt. Im Grunde das, was wir hier auch versuchen. Und da habe ich viel auch Reformer gehört im Radio. Insofern, also über die BBC habe ich wahrgenommen, dass es Reformkräfte gibt und den Versuch, die jetzt den demokratischen Sozialismus aufzubauen oder die DDR zu renovieren. Also insofern, ja, wenn du so fragst, habe ich doch ein bisschen was davon mitbekommen.
Ja, ja, interessant auf jeden Fall. Und ich greife jetzt einfach mal das Stichwort Versuche auf. Es gab nämlich parallel zu dieser Zeit, auch Anfang Mai, einen anderen Versuch von der DDR-Seite. Am 2. Mai 1990 erreichte den DAD ein Brief. Er war anonym verfasst. Es gab keinen Absender. Man konnte ihn keiner Person zuordnen. Es stand nur drauf Ministerium für Bildung und Wissenschaft der DDR. Und eine kleine anonyme Gruppe hat diesen Brief an den damaligen DAD-Präsidenten Professor Theodor Berchem geschrieben. Und
jetzt bin ich aber gespannt.
Ja.
Und was stand da drin in diesem Brief? Der uns übrigens, den haben wir uns besorgt aus dem Archiv. Ja, wir haben uns genau angeguckt, von oben nach unten gelesen und umgedreht. Und in der Tat etwas merkwürdig, so einen Briefkopf zu haben, aber dann keinen Unterzeichner und keine Person, die genannt wird. Also irgendwas ist fishy an diesem Dokument. Das sieht man, wenn man das näher betrachtet. Und was war die Stoßrichtung? Was stand da drin in dem Brief?
Also es wurde ein Konzept vorgestellt, nämlich das eines eigenen Austauschdienstes der DDR tatsächlich.
Mhm.
Und in diesem Konzeptschreiben wurde auch explizit genannt, dass es auch Programme für BRD-BürgerInnen geben soll. Also es wurde nochmal quasi gesondert an die BRD-BürgerInnen adressiert und ihnen bestimmte Programme vorgestellt. Und dieser Brief beruft sich auch auf die lange 40-jährige, vielseitige Erfahrung, die die DDR mit diesem Austauschprogramm, die sie aufgebaut hatte, eben hat und dass es deswegen auch gewinnbringend sei. Und
aber sag mal, wenn da Programme für BRD-Bürger auch angeboten werden, dann ist die Perspektive ja, es gibt weiter zwei getrennte, autonome deutsche Staaten. Sonst macht es ja keinen Sinn, Programme für Westdeutsche nach Ost und umgekehrt aufzusetzen. Kam das nicht, war das nicht aus der Zeit gefallen? Jetzt im Mai, wo eigentlich ja den anderen schon klar war, es geht in Richtung Einheit?
Ja, genau. Also wir haben ja jetzt auch schon in unserer Folge gezeigt, wie schnelllebig diese Zeit einfach ist und wie viel in Bewegung ist, wie viel Neues entsteht, aber auch Altes verworfen wird.
Ja.
Und ja, es hat sich eigentlich gegen jegliche Vereinbarungen, die schon damals getroffen worden sind, gerichtet. Also es gab ja schon eine Zusammenarbeit zwischen der BRD und der DDR und es war klar, die beiden Staaten werden bald ein Staat sein, es wird bald ein vereinigtes Deutschland geben, das stand zu der Zeit eigentlich schon relativ fest, das hat ja auch Wolfgang Trenn nochmal bestätigt, als er uns erzählt, dass jetzt klar ist, okay.
Was kann denn dann die Absicht der Autoren gewesen sein, wenn man weiß, okay, der Zug geht in Richtung Einheit, wir tun aber trotzdem oder wir stellen uns hier trotzdem nochmal schnell auf als eigenständige Institution?
Ja, es kann natürlich sein, dass diese Gruppe, diese Verhandlungen, die zu der Zeit schon auf Hochtouren gelaufen sind, stören wollte, nochmal vielleicht auch ein wenig aufwirbeln wollte. Leider muss man auch an der Stelle sagen, wir beide sind ja jetzt sehr im Gespräch und haben keine Zeitzeugen-Interviews, die wir jetzt zeigen können, keine Erinnerungen von Menschen, die, mit denen wir jetzt nochmal die Sache genauer beleuchten können. Dementsprechend bleibt natürlich auch so ein gewisser Spekulationsraum jetzt gerade hier stehen und jetzt stehen wir in der Schwebe, sag ich mal.
Und so in unserer Aufklärungsarbeit hier sind wir jetzt ein bisschen in der Sackgasse angekommen, was uns auch dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, welche Grenzen auch die Methode der Oral History hat. Das ist ja unsere Hauptmethode. Aber hier kommen wir damit offensichtlich nicht weiter, weil wir keine Aussagen zu dem Sachverhalt haben, den wir aufklären wollen.
Genau. Und eine ähnliche Situation haben wir ja auch tatsächlich auf westdeutscher Seite genauso, wenn Herr Berchem sagt, er möchte nicht den Namen der Person nennen, die gegen die Übernahme der StipendiatInnen war.
Das heißt also, bestimmte Dinge werden von Zeitzeugen nicht genannt, ausgeblendet oder auch sozusagen dem Interviewer vorenthalten. Ist das was Überraschendes in der Oral History?
Nein, eigentlich gar nicht. Also wir haben ja alle ein Gedächtnis und das ist mit ganz vielen Erinnerungen gefüllt und diese Erinnerungen können sich eben aktualisieren oder sie bleiben im Verborgenen. In Gesprächen wie unserem zum Beispiel können bestimmte Erinnerungen wach werden, wie du jetzt gerade auch selber schön erzählt hast, wie du damals den Prozess wahrgenommen hast in Ägypten. Genau, und so ist das dann auch in den Interviews gewesen. Wir haben ja eine sehr schöne Verkreuzung von sehr vielen verschiedenen Zeitebenen. Wir haben die Gegenwart, in der das Interview aufgenommen wird, die Vergangenheit, von der berichtet wird, aber auch ja quasi die Zukunft, weil es werden ja noch Leute hören. Wir hören es jetzt hier im Podcast und unsere ZuhörerInnen hören es jetzt auch zu Hause oder wo auch immer sie uns gerade zuhören. Und genau, in solchen Momenten können bestimmte Erinnerungen freigegeben werden und erzählt werden, vielleicht auch noch mal besser als in anderen Situationen. Aber manche Erinnerungen bleiben auch im Verborgenen. Sie sind zum Beispiel blockiert durch bestimmte Ereignisse. Und bestimmte Emotionen können auch Blockaden herbeiführen, weswegen Erinnerungen zum Beispiel nicht geteilt werden. Und gerade auch so ein Umbruch, wie wir den hier haben, dass es das Land, in dem man gerade lebt, bald faktisch nicht mehr geben wird, kann so eine Blockade hervorrufen. Und am Ende des Tages entscheiden ja auch unsere ZeitzeugInnen, was sie uns mit uns teilen wollen und was nicht. Oder manches können sie vielleicht auch einfach gerade nicht mit uns teilen und vielleicht auch nicht ganz in Worte fassen. Und ja, ich glaube, gerade dieses Ereignis ist so ein Ereignis, was vielleicht auch immer so ein bisschen im Verborgenen bleiben könnte.
Ja, und manchmal, ja, manches kann man nicht in Worte fassen und anderes will man vielleicht auch gar nicht preisgeben. Vielleicht, weil es persönliche Beziehungen gibt oder weil man Wunden aufreißen würde oder ja, aus anderen Motiven. Also damit müssen wir natürlich ständig und immer rechnen, wenn wir mit unseren Zeitzeugen-Interviews arbeiten. Aber ich finde es gut, dass wir mal auch wirklich bis an den Rand des Möglichen gegangen sind, um dann auch zu sehen, also hier ist die Grenze und das ist eine Methode ja von ganz vielen in der Geschichtswissenschaft und sie hat offensichtlich ihre Vorzüge, gerade in der medialen Vermittlung, denn wer jetzt hier zuhört, hat Interesse am Thema und hat die Möglichkeit, über die subjektive persönliche Erinnerung Geschichte wieder zu erleben. Das ist sehr großartig, aber es ist eben auch nicht die volle Wirklichkeit oder die absolute Wahrheit, sondern es ist immer subjektiv und es sind immer Ausschnitte.
Genau, also es ist sehr schön gesagt und ich glaube, gerade diese Folge zeigt auch die Potenziale, die Oral History hat, aber auch die Grenzen, denn ohne die Oral History als Methode könnten wir diese Folge wahrscheinlich gar nicht richtig erzählen. Oder diesen Blickwinkel der Wende gar nicht richtig beleuchten. Andererseits werden hier auch die Grenzen aufgezeigt, inwieweit das möglich ist.
Mhm.
Und ja, das zeigt die Folge hier eigentlich ganz gut auf.
Ja, dann gehen wir doch nochmal zurück auf diesen anonymen Brief, der im DRD eintraf. Und obwohl er quasi nach seiner Zeit war, hatte er doch genügend Kraft, um für Irritationen zu sorgen. Auch, wie wir gehört haben, auch ja, auch noch für längere Zeit. Und da können wir jetzt auf unsere Oral History Zeitzeugen zurückgreifen und das noch ein bisschen ausleuchten.
Ja, genau.
Ich erinnere mich nur, dass ich es war, der von allem Anfang an, als das nun zustande kam, die Annäherung und dann die Verbrüderung, dass es keinen DAD auf DDR-Seite gibt. Das war mir sehr wichtig. Warum? Da gab es noch keine Wiedervereinigung. Weil wenn das Ding einmal bestanden hätte, kriegen sie das nicht mehr los. Ja, die hätten da weitergemacht, auf ihre Art. Und das hätte natürlich der Einheit nicht sehr förderlich sein können. Also insofern war ich von Anfang an der festen Meinung, wir müssen, da sich die Wiedervereinigung abzeichnet, alles übernehmen, was wir können. Auch die Ausländer. Also entweder Wiedervereinigung und dann wirkliche in allen Bereichen oder keine. Ne? Da gibt es doch keine Wahl. Da kann man nicht sagen, also nur zur Hälfte. Insofern haben wir die Obligationen der DDR gegenüber anderen übernehmen wollen, soweit sie uns betraf. Und das war vernünftig. Sonst hätten wir heute einen zweiten DAD auf DDR-Seite. Ne? Also ich meine, es gibt ja noch genügend Dinge, die uns trennen. Aber das wäre wieder eins gewesen, was die Einheit verhindert.
Im Auswärtigen Amt dieser genannten bilateralen Kommission DDR, Bundesrepublik, Goethe, DAD, Ostberlin. Das muss gewesen sein April, Mai, Juni in diesem Zeitraum. Und ich erhielt in der Adenauer Allee eine Einladung zum Mittagessen von Herrn Witte und ihm brannte die Frage noch unter den Nägeln, wie ernst haben die Ostdeutschen denn das gemeint mit dieser eigenen Vereinsgründung. Während wir doch nun schon hier saßen und herunterbrachen bis auf Mark und Pfennig die Einzelfragen des Zusammenschlusses. Da rumorte immer noch diese Vereinsgründung. Und das überraschte mich, weil aus meiner Sicht war das kein Thema mehr. Aber ich merkte, er traute dem Frieden offenbar nicht so richtig und wollte hören, wird diese Idee in Ostberlin nach wie vor verfolgt oder wie ist das? Aber da brach ich nicht in Aufregung aus, weil ich ja eigentlich mich ruhig zurücklehnend sagen konnte, war ein Thema, war mehr oder weniger eine Eintagsfliege, ist längst kein Thema mehr. Und wir sind noch nicht am Ende angekommen, sondern erst am Anfang. Aber mit dem, was wir hier zusammen versuchen, zusammenzuführen, sehr zufrieden.
Ja, Herr Bärchen war ja relativ deutlich und der DAD hat zu der Zeit die Idee nicht gut geheißen und es wird auch nochmal deutlich aus seinen Aussagen, dass man ja eigentlich schon auf einem anderen Stand gewesen ist und deswegen der Brief auch ein wenig Verwirrung hervorgerufen hat und natürlich auch ein bestimmtes Misstrauen vielleicht, was sich ja auch andeutet, wenn der Herr Witte, der damals auch eine führende Position im Auswärtigen Amt innehatte, den Herr Gügold im Rahmen der Arbeitsgruppe Auswärtige Kulturpolitik trifft und dann auch nochmal genau nachfragt, was war denn jetzt da eigentlich los? Warum kam dieser Brief?
Ich glaube, wenn man versucht, sich hineinzusetzen in die Zeit, ist es auch nicht so schwer vorstellbar, dass es auch Skepsis und Misstrauen gab, auch Intrigen wahrscheinlich und verschiedene taktische Manöver. Und da den klaren Blick zu halten und auf Kurs zu bleiben, ist sicherlich nicht so einfach.
Ja.
Jetzt wechseln wir nochmal die Perspektive und geben den ausländischen Studierenden das Wort, die ja zunächst mal jetzt nicht wissen konnten, was sich da oben abspielt. Am Anfang eines Monats wollen sie aber ihr Stipendium sehen, ja, damit sie wohnen, leben, essen, überleben können, damit sie überhaupt ja, die Voraussetzung dafür studieren zu können. Und wie die diese Übergangszeit wahrgenommen haben, ist sehr verschieden, wie wir hören. Und deshalb hören wir jetzt auch drei Berichte.
Also ich weiß nicht, wie das geregelt wurde. Ja. Wir hatten kein Problem eigentlich. Keine
Sie waren Lücke, nie ohne Stipendium. Ja? Es gab jetzt nicht einen Monat, wo Sie plötzlich kein Geld hatten.
Also ab 92, dann hatten wir keine, ja? Sonst ja. Bis dahin war eigentlich keine Lücke und ja. Wir hatten schon Stipendium okay. Bekommen. Ja.
Es gab eine Zeit, wir wussten nicht, wie es weitergeht. Und, aber ich glaube, das hat nicht lange gedauert. Dann haben wir von der Botschaft erfahren, dass wir weiter Stipendium von der DAD damals ja,
ja.
Bekommen. Und da konnten wir bis zum Ende des Studiums zum Studium studieren.
Ja.
Ja, und da haben wir Stipendium von der AD. Okay. In den letzten zwei Jahren, ne? Bis 92 hatte ich.
Ja.
Ja, und das war gut, ja.
Aber diese Zeit der Unsicherheit, die war nicht lang für Sie?
Nee, also für mich nicht so lang, weil wir weiter studiert haben und wir haben auch Freunde und wir haben guten Kontakt und so. Ja. Und dann oder habe ich auch nicht so viel gemerkt.
Ja.
Ja, und unsere Professoren waren auch sehr gut, sehr nett. Die haben uns so viel geholfen. Und wir haben nicht so große so Änderungen gemerkt.
Ich hatte eine Phase, wo ich kein Stipendium hatte.
Ja.
Ich kann jetzt nicht sagen, wie lange. Aber die Mitarbeiter an der Universität, im Labor bei mir und so weiter, die haben gesammelt. Mhm. Die haben tatsächlich Geld gesammelt, haben herumgesprochen, dass ich kein Stipendium mehr habe. Und die DDR verschwindet bald. Und da haben sie Geld gesammelt, haben mir dann Geld gegeben, damit ich essen kann. Also das war schon...
Das ist ja noch mehr als das Geld steckt da drin.
Das
ja?
War wirklich das ja eine Solidarität, ja? Unvorstellbare Solidarität.
Ja, interessant, wie on the ground das verschieden erlebt worden ist. Mhm. Von ich habe gar nichts gemerkt bis zu... ich war ohne Geld da, aber dann eben auch nur vorübergehend. Also insgesamt scheint mir, kam es da zu keinen großen Brüchen. Und das ist eine ganz schöne Botschaft eigentlich für uns und für den DRD und für das ehemalige Ostministerium. Man hat dafür gesorgt, dass die Studierenden nicht darunter leiden mussten, dass sich diese ja, staatliche Einheit vollzogen ist und damit ist, glaube ich, das erreicht worden, was auch die politische Intention war. Das hat wohl gut geklappt. Ja, wir kommen jetzt ans Ende auch dieser Episode der, ja, der nicht gegangenen Wege oder gescheiterten Alternativen und für die ausländischen Stipendiaten kommt ja jetzt eine neue Struktur im wiedervereinigten Deutschland, nämlich die Arbeitsstelle Berlin-Mitte. Und der werden wir zwei weitere Episoden widmen, uns genau anschauen, ja, wie kam es denn zur Auswahl dieser 31 Mitarbeitenden? Wie hat die Arbeitsstelle Berlin-Mitte gearbeitet? Welche Existenzängste, Umbrüche und so weiter gab es in dieser Zeit? Und dann der große Tag, am 4. Oktober 1990 beginnt dieses Konstrukt, dieses DAD-Konstrukt mit DDR-Inhalt in Ost-Berlin operativ zu werden und zu arbeiten. Und wir sind über unsere Zeitzeugen ganz, ganz dicht dabei. Das erwartet einen noch.
Ja, wir haben jetzt ein sehr breites Spektrum gesehen. Wir haben drei unterschiedliche Stimmen, die drei unterschiedliche Sachen erlebt haben, von ich habe gar nichts gemerkt bis zu ich habe sehr wohl gemerkt, dass es gerade Probleme gibt, denn ich hatte zwischenzeitlich kein Geld, beziehungsweise war auf Hilfe angewiesen und habe sie bekommen. Und wie wir wissen, hat dann ja auch der DAD ausgeholfen. Der DAD übernimmt die StipendiatInnen und richtet dafür ein eigenes Büro in Berlin ein, die Arbeitsstelle Berlin-Mitte, wo auch die Personen aus den DDR-Ministerien, die wir gehört haben, die Frau Klim, die Frau Katschmann, der Herr Stahl, der Herr Etzold, die haben dann dort auch hinterher gearbeitet und die ausländischen Studierenden betreut, nach dem Modell, wie sie es aus der DDR kannten. Und dementsprechend konnten unsere drei ausländischen StipendiatInnen, Herr Gebisser, Frau Hoa und Herr Diaby, auch weiter studieren. Und genau, jetzt zum Abschluss haben wir dann auch noch ein kleines Zitat von Frau Klim mitgebracht, die das Ganze nochmal quasi für uns beleuchtet. Sie beleuchtet die Existenzängste, die es gibt, und die Ungewissheit, aber gleichzeitig zeigt sie auch auf, dass es eine Perspektive gibt, nicht nur für die ausländischen Studierenden, sondern auch für die Leute, die in den DDR-Ministerien gearbeitet haben. Denn der DAD stellt Leute von denen ein und diese Leute arbeiten dann in der Arbeitsstelle Berlin-Mitte, zu der es auch zwei Folgen gibt, in der wir ausführlich darüber berichten, wie der Arbeitsalltag war und wie diese 5 bis 6 Jahre dann auch weiterhin verlaufen sind.
Und für die heutige Episode darf ich Bilanz ziehen, Happy End.
Ja.
Ja? Oder kölnisch, bönsch gesagt, es hätte noch immer Jod hier, Jange.
Wir sind denn einer der ersten, die Ministerien überhaupt gewesen, die auch abgewickelt wurden. Dann kam dann ein Minister Meyer, der vorher ein Theologe war, das war unter der Modrow-Regierung noch. Ja. Und sagte, also ihr seid alle jetzt entlassen, seht zu, dass er in eure alten Berufe reinkommt vor dem Studium. Na prima. Und so waren also über 1000 Mitarbeiter von heute auf morgen arbeitslos. Aber so eine ganz kleine Truppe, die Auslandsbeziehungen hatten, 20 Mann, konnten beim DAD anfangen.
Ja, an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und ja, tschüss.
Ja, tschüss ihr da draußen und tschüss Laura, danke für die heutige Folge.
Danke auch.
Die DDR und wir im DAAD. Ein Podcast des DAAD.